forgive me, Majesty. I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not.
Er ist einer der unbestrittenen ganz grossen Popstars aus der Wiener Klassik und von klassischer Musik an sich. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus, besser bekannt als Wolfgang Amadeus Mozart. Geboren am 27. Jänner 1756 im österreichischen Salzburg und gestorben um knapp 2 Monate vor seinem 36. Geburtstag. Anfang Dezember 1791, dass der zu Wien in die Geschichte gegangen ist, er eben als einer der wichtigsten klassischen Komponisten. Weit über 600 Werke hat er in seinem kurzen Leben geschrieben, darunter Opern, Kirchenmusik, Orchesterwerk, Konzert, Kammermusik und so weiter und so fort. 1979 hat der britische Dramatiker Peter Schäffer unter anderem ein Theaterstück geschrieben über Mozart mit dem Titel Amadeus, wo er nur 5 Jahre später als Film in die Kino ist gekommen, 1984 im September in den Staaten und irgendwann im Oktober dann bei uns, in unseren Breitengraden rum, also vor ziemlich genau 40 Jahren. Und darum nehmen wir heute das filmische Werk ein bisschen genauer unter die Lupe. Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu dieser Filmsünder Spezialfolge. Und gerade am Anfang möchte ich eine wichtige Bemerkung loswerden, und zwar die Podcast-Folge wird ja grosso modo wahrscheinlich so um eine Stunde rum dauern, so wie die anderen Podcast-Folgen noch. Und es ist ja logisch, dass in dieser kurzen Zeit man dem Riesenkomponist, wo der Mozart nun mal war, ist, sicher nicht gerecht. Der Name ist ein Schwergewicht, da müssen wir wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe machen. Das liegt natürlich nicht drin, und das wird natürlich alle Kennerinnen und Kenner von klassischer Musik und insbesondere natürlich von Geschichte und dem Werk von Mozart, denen blüht jetzt wahrscheinlich das Herz, wenn sie jetzt die Podcast-Folge hören. Darum sage ich jetzt schon mal von Anfang an, wenn ihr euch wirklich gut auskennt in diesem ganzen Metier, stellt am besten einfach wieder ab, weil es bleibt sehr oberflächlich. Ich habe mich zwar extrem eingelesen ins ganze Thema und kenne noch ein paar wichtige Eckdaten aus dem Leben von Mozart, aber eben, wenn man sich als Expertin oder Expert schimpft, dann wird das alles übersteigen, was ich heute erzähle. Darum eventuell vielleicht einfach abstellen, weil hier, es ist einfach ein Filmpodcast, darum geht es natürlich auch primär um den Film Amadeus. Und trotzdem, wenn man über den Wolfgang Amadeus Mozart redet in einem Film, muss man natürlich auch ganz kurz ein bisschen auf seine Biografie eingehen.
Hallo, und wer bist du?
Ja, selbst mir ist es schwer gefallen, mit meinem bescheidenen Mozart-Wissen, sage ich jetzt einmal, die Geschichte abzukürzen. Ist natürlich, wie alle Biografien, relativ umfangreich, und habe mich ein bisschen auf die Suche gemacht nach einer gäbigen Zusammenfassung, so mit den wichtigsten Eckdaten. Und die habe ich dann gefunden auf der Webseite von Stadt Salzburg, also eine mini-mini-mini-mini-mini-munzige Kurzzusammenfassung zum Leben von Mozart. Und ich finde, wenn sich das seine Heimatstadt schon erlaubt, das auf ein paar Eckdaten abzubrechen, das Leben von Mozart, dann erlaube ich mir auch, aus dieser Biografie zu zitieren, wie gesagt, auf der Webseite von Salzburg. Und dann fangen wir gleich an mit der Geburt von Mozart. Wie gesagt, er ist am 27. Januar 1756 geboren worden. Er war eines von 7 Kindern vom hochfürstlichen salzburgischen Kammermusiker Leopold Mozart und von seiner Mutter natürlich, Anna Maria Pertl, hat die geheissen. Und das Traurige an der ganzen Geschichte, von diesen 7 Kindern haben nur 2 überlebt. Also der Wolferl natürlich und seine ältere Schwester, Maria Anna, genannt Nannerl. Und beide Kinder, also nicht nur der Mozart, sondern beide waren äußerst begabt gewesen, musikalisch. Und darum hat sich der Vater selber ein bisschen zurückgenommen, seine Karriere auf die Seite gestellt, damit er seine beiden Kinder unterstützen und musikalisch kann begleiten und ausbilden. Der junge Mozart, der ist schon relativ früh rumgekommen. Mit 6 ist er auf eine grosse Reise durch Westeuropa gegangen, von Deutschland, Belgien, über Frankreich bis auf London. Und in Italien hat er sich dann musikalisch weiterentwickeln können. Nachher ist er zurück auf Salzburg, wo er eigentlich so ein bisschen seine ersten grossen Jahre verbracht hat. Hat dort auch als Konzertmeister gearbeitet vor Salzburger Hofmusik im Dienst von 2 Salzburger Fürsterzbischöfen. Und da war er auch relativ lange im Einsatz gewesen. Irgendwann hat sich der Mozart überworfen mit dem Erzbischof von Salzburg und ist näher auf Wien gegangen. Das ist irgendwie so um die 1780 rum gewesen, also 1781. Er glaubt, der Streit stattgefunden und dann ist er dann auf Wien gegangen, hat dort dann probiert, als freischaffender Künstler, Opernkomponist und Lehrer zu arbeiten. Im August 1782 hat er dann die Constanze Weber geheiratet. Die könnte hier im Verlauf von diesem Podcast auch noch Thema werden. Gegen Willen von seinem Vater, muss man hier noch sagen, der immer noch in Salzburg war. Und zusammen ist dann das Ehepaar nach Salzburg und Prag gereist. Und auch sie haben mehrere Kinder gehabt, 6 an der Zahl, und auch von denen haben leider nur 2 überlebt. Nachher haben wir die späten Mozart-Jahre. September 1791 hat er in Prag einen von seinen letzten grossen Opererfolge können feiern mit der Krönungsoper La Clemenza di Tito. Und kurz nach der Uraufführung vor Zauberflöte, wo ich sicher noch ein Begriff war, im Freihaus Theater Wien, ist der Mozart krank geworden und dann gestorben, Anfang Dezember 1791, im Alter von nur 35 Jahren. Und das Requiem, das er dann gerade umschrieben ist, das ist unvollendet geblieben. Ja, das also ganz, wirklich mini munzige Biografie zum Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Findet ihr eben, wie gesagt, auf der Webseite von Salzburg, falls ihr dort noch ein bisschen mehr eintauchen wollt. Den Link findet ihr wie immer bei uns in den Shownotes.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Ja, und im letzten Teil von dieser Mini-Biografie sind ja die Wiener Jahre von Mozart angesprochen worden, sozusagen die späten Jahre vor seinem Tod. Und um die geht es auch im Theaterstück Amadeus von 1979 von Peter Schaeffer. Und der hat übrigens auch das Drehbuch geschrieben zum Film Amadeus, wo er nur 5 Jahre später erschienen ist.
I don't believe it. The whole city is talking. You hear it all over. What a story. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Incredible. I don't believe it. Who can believe it? What horrors have you heard? Tell us. Tell us. Tell us at once. Tell us about Wolfgang. Amadeus. Mozart. He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. He creates music for the gods. He is passionate. He burns with fire. He is an angel. He is a devil. He claimed he'd been poisoned. Some said he accused a man. Some said the man was Salieri. Salieri? Salieri. I don't believe it. All the same. Could it be possible? Did Salieri do it after all?
Ja, der Trailer von Amadeus fasst eigentlich so ziemlich genau alles zusammen, was in diesem Film zur Sprache kommt. Die Geschichte von Mozart, wie ihr vielleicht aus dem Trailer schon raushören könnt, wird aus der Sicht erzählt von Antonio Salieri, damaliger Wiener Hofkomponist. Und das heisst, die Hauptrolle im Film Amadeus, wie ihr das vielleicht schon wisst, die ist nicht der Mozart selber, sondern eigentlich der Salieri. Und darum fährt der Film auch dann an, wo der Salieri schon ein alter Mann war. Er befindet sich in einem Irrenhaus, beziehungsweise am Anfang des Films wird er ins Irrenhaus eingeliefert. Und er erzählt dort einem Geistlichen die Geschichte von Mozart, seiner Rivalität mit dem Mozart, von dann an, wo der Mozart auch auf Wien ist gekommen. Also irgendwann ist so grosso modo in den 1780er Jahren, wo er eben gelebt hat, bis zu seinem Tod 1791. Vielleicht noch ein paar Eckdaten zu diesem Film. Die Regie geführt hat der Miloš Forman, tschechisch-amerikanischer Regisseur, wo ihr vielleicht auch schon gehört habt, den Namen. Der hat bedeutende Werke gemacht, wie zum Beispiel «Eine Flug über das Kuckucksnest» Ende 60er Jahre, das Musical «Hair», könnte vielleicht auch noch für einen Begriff sein, oder Larry Flint, also das Biopic über den Gründer vom Hustler Magazine. Er selber, also der Miloš Forman, der hat echt so Musikbiografien gehasst, wie er gefunden hat, dass sie so langweilige Geschichten, die niemand interessiert, beziehungsweise filmisch sind sie aus ihrer Sicht meistens sehr langweilig erzählt worden. Und darum hat er sich auch ein bisschen dazu zwingen, das Stück Amadeus dann zumal 1979 überhaupt zu schauen im Theater. Und er hat nach der Hälfte, also beziehungsweise wo Pause war, ist er zum Peter Schaeffer gegangen, der ja das Stück geschrieben hat und hat gesagt, hey, wenn die zweite Hälfte nochmal so stark wird, dann macht er einen Film aus dem Ganzen. Und ja, voilà, das war quasi Geburtsstunde vom Film Amadeus. Die beiden, also der Regisseur und der Drehbuchautor, haben ja zusammen entwickelt, wie das Ganze auf die Leinwand gebracht werden soll. Sie sind sehr eng aufeinander gehockt über eine längere Zeit. Und das muss, glaube ich, recht strupp zu und her gegangen sein, so wie ich es mitbekommen habe. Ich habe das Making-of geschaut zum Film Amadeus. Alle reden sehr respektvoll über Miloš Forman, aber es scheint auch so ein bisschen durch, dass er, glaube ich, so ein bisschen ein schwieriger Typ kann sein. Also halt ein bisschen exzentrisch wahrscheinlich, so wie das alle grossen Künstlerinnen und Künstler auch ein bisschen sind. Und darum, der Peter Schäfer hat, glaube ich, ein bisschen darum gelitten, mit dem Miloš Forman zusammen die Idee für einen Film zu entwickeln. Und was ihnen dann geholfen hat, für sich ein bisschen zu finden, ist, dass sie Musik von Mozart einfach permanent haben mitlaufen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sie irgendwann entschieden haben, hey, von diesem Film muss etwas die Hauptfigur sein. Das ist nicht der Mozart, das ist nicht der Salieri, sondern es muss die Musik sein. Aber wie macht man dann Musik zu einer Hauptfigur? Für das braucht es natürlich auch jemanden, der das Ganze im Griff hat. Und darum haben die beiden einen von den legendärsten britischen Dirigenten angefragt und den Gründer vom weltbekannten britischen Kammerorchester Academy of St. Martin in the Fields, der Neville Mariner. Der war spezialisiert auf Barockmusik und die Wiener Klassik natürlich und ein grosser Mozart-Fan, ist gestorben 2016 im Alter von 92. Und was sie ihm das Angebot hat gemacht, also der Regisseur und der Drehbuchautor hat eigentlich nur eine Stunde Zeit gehabt, um zu entscheiden, ob er es machen will. Und er hat eine einzige Bedingung hat er gestellt, der Mariner. Er hat gesagt, keine einzige Note von Mozart darf geändert werden für den Film. Und dem hat der Regisseur zugestimmt und darum ist der Mariner verantwortlich für die wunderbare Inszenierung von Musik von Mozart in dem Film Amadeus. Was sich auch noch relativ schwierig gestaltet hat, laut dem Making-of, das ich gesehen habe, ist die Suche nach geeigneten Darstellerinnen und Darsteller. Es haben sich ganz viele bekannte Namen natürlich gemeldet, wo es klar war, dass Amadeus verfilmt wird. Das muss auch jetzt Hollywood relativ Furore gemacht haben. Und alle, die Rang und Namen hatten, irgendwie eine Rolle, weil spielen in diesem Film ja irgendwo so ein bisschen spienzeln können. Im Making-of, in der Produktionsnotiz, habe ich irgendwo plötzlich den Namen von Mick Jagger gelesen gehabt. Hat zwar nicht genau herausgefunden, als was das er jetzt wäre angedenkt gewesen. Als Mozart vielleicht? Keine Ahnung. Aber eben, ich könnte mir jemanden vorstellen, dass sich dort alles irgendwie beworben hat, was Rang und Namen gehabt hat. Aber eben, jetzt, Casting von Mozart, das hat sich relativ schwierig gestaltet, weil rein von den Porträts, Überlieferungen, die man von Mozart hat, der sieht auf jedem Porträt ein bisschen anders aus. Und darum hat man darauf geschlossen, dass er ein relativ unauffälliges Gesicht hatte. Und darum hat man auch jemanden gebraucht, der relativ unauffällig aussieht. Und irgendwann hat man dann den geeigneten Darsteller gefunden. Und das ist der Tom Hulse, den ich persönlich kennt habe, vor allem aus der Frankenstein-Verfilmung von Kenneth Branagh aus den 90er Jahren. Und nebst Amadeus hat er, glaube ich, nicht mehr so wahnsinnig grosse Rollen gehabt. Das ist eigentlich noch interessant, dass er die grossartige Figur Mozart dürfen verkörpern. Ist er dann ziemlich stiefmütterlich behandelt worden, was so andere Hollywood-Produktionen angeht. Aber fast noch krasser als das Casting von Mozart ist das Casting von seinem grossen Widersacher, wie es im Film dargestellt wird, von Antonio Salieri. Der F. Murray Abraham, der ja auch in Erinnerung ist geblieben als der Mann, wo der Mozart umgebracht hat, was ja filmisch sogar noch satirisch aufgegriffen wurde, ist zum Beispiel in Last Action Hero von 1993.
Watch it, Jack! He killed Mozart!
In a movie?
Amadeus, he won 8 Oscars.
Well, I saved his life in Nam, so make sure to be on the lookout. Thanks.
Stimmt, der spricht etwas an, der kleine Bub Danny im Film Last Action Hero. 8 Oscars hat Amadeus den am Schluss abgestaubt. Und einer davon war eben auch für F. Murray Abraham gewesen, als bester Hauptdarsteller. Wie gesagt, der Mozart hat nicht wirklich die Hauptrolle in diesem Film, sondern der Salieri, der eben gespielt wird von F. Murray Abraham. Und dass der überhaupt die Rolle bekommt, ist auch eher durch Zufall entstanden. Er hat für eine kleinere Rolle vorgesprochen gehabt. Und hat dann, der Miloš Forman hat ihn dann quasi schnell gefragt, so on the go, hey, könntest du bitte schnell den Salieri machen für irgendjemand anderes, der noch vorgesprochen hat, als Mozart, ein anderer Schauspieler. Und ich so, hey, könntest du bitte schnell den Part übernehmen, einfach nur so, dass wir den anderen Darsteller schnell ein bisschen testen können. Weil sie auch sonst niemand hatte, der Salieri machen konnte zu diesem Zeitpunkt. Und der hat natürlich gefunden, ja gut, mache ich. Er hat auch überhaupt keinen Druck gehabt bei dem Ganzen. Er hat das Gefühl gehabt, ja gut, oder? Das ist ja überhaupt nicht die Rolle, die ich dann überkomme. Hat das dann so leger hergeklepft, wobei er, glaube ich, gleich noch relativ Druck drin gegeben hat in die ganze Rolle. Aber eben, denke jetzt mal, der Druck sonst so auf der Schulter hat er nicht gehabt, weil er die Rolle unbedingt hat wollen. Hat aber dann auch Miloš Forman so krass überzeugt, dass er die Rolle bekommen hat vom Salieri, der F. Murray Abraham. Und hat dann sogar eben auch noch den Oscar gewonnen, 1985, für die Rolle als Antonio Salieri. Ja, natürlich hat das eine Art und Weise Applaus verdient. Aber das sind doch eben so die schönen Geschichten, die man dann so im Nachhinein erfährt, wenn man sich mal ein bisschen intensiver mit diesen Filmarbeiten beschäftigt. Gedreht worden ist Amadeus übrigens in Prag. Man hat nach einer Stadt gesucht, wo so der Stil vom 18. Jahrhundert gut erhalten ist. Alternative wäre zum Beispiel auch Wien oder Budapest gewesen. Aber man hat sich dann für Prag entschieden, weil sich dort nicht viel verändert hat, beziehungsweise man hat nicht viel müssen verändern, dass man so das Flair aus dem 18. Jahrhundert wieder herbekommen hat. Also im Prinzip im Making-of wird es so beschrieben, so von wegen, ja, man hat einfach ein paar irgendwie Kandelaber müssen abstellen und dann ist man schon wieder im 18. Jahrhundert zurück gewesen. Und für Miloš Forman ist das ein sehr spezielles Zurückkommen gewesen. Ich habe es am Anfang gesagt, er ist ja in Tschechien geboren. Ihm ist es nicht erlaubt gewesen, wieder zurückzugehen. Er ist so als Landesverräter einfach zusammengefasst angeschaut worden und hat dann für drei Arbeiten für Amadeus hat wieder zurück dürfen auf Tschechien und auf Prag. Und wie gesagt, für ihn ist das natürlich auch noch ein ganz spezielles Erlebnis geworden durch das. Er hätte aber das ein bisschen wegstecken, weil die Produktion vom Film natürlich viel mehr in Anspruch genommen hat. Und wir reden hier über die Zeit vom Kalten Krieg 1984, beziehungsweise die Produktion vom Film war ja schon ein bisschen vorher gewesen, anfangs 1980er Jahre. Und das heisst, dass sie permanent überwacht wurden. Es hat Abhörgeräte gegeben in den Hotelzimmern. Geheimpolizisten haben sich unter die tschechische Crew von Amadeus hineingemischelt. Der eine Darsteller erzählt auch eine lustige Anekdote, dass er jemandem frische Ananas aus den Staaten musste mitbringen und so, dass er so die Runde gemacht hat in der tschechischen Crew, die alle völlig überwältigend waren, dass die Ananas nicht irgendwelche Dosen daher ist, sondern wirklich eine richtige frische Ananas. Und er hat auch noch Geschichten gegeben mit alten Kanonen und so weiter und so fort. Aber eben, wenn ihr die Geschichten alle wollt, im Detail noch nachschauen, dann empfehle ich euch das sehr, weil das Making-of, das gibt es auch auf YouTube, könnt ihr das schauen. Und auch das habe ich natürlich verlinkt in den Shownotes.
Quelle dazu findest du in den Shownotes.
Ja, was kann man noch sagen? Ja, der Tom Hulse zum Beispiel, der hat gar nicht Piano gespielt gehabt. Der hat das alles irgendwie von null auf müssen lernen. Der hat 4 bis 5 Stunden pro Tag hat der gelernt, Piano zu spielen. Hat sonst nur Gitarre gespielt gehabt. Aber wenn ihr es schaut im Film, dann wirkt es wirklich so, als ob der Typ ein Profimusiker wäre. Das ist echt schon noch krass. Also ich meine, wenn wir als so 0815 Menschen uns entscheiden, dass wir jetzt Klavier lernen, oder? Dann lernen wir das mal so ein bisschen. Aber wir würden ja nie damit rechnen, dass wir dann müssten so einen Meister wie der Mozart irgendwie in einem Film darstellen und das überzeugend überbringen. Also das finde ich schon eine recht krasse Leistung. Ich meine, in ihrer Szene spielt es ja sogar auf dem Rücken rückwärts und ja, das hat er sich alles einfach so müssen eintrimmen, dass das überzeugend rübergekommen ist und ich muss sagen, ja, in diesem Film keine Sekunde zweifelt, dass der das nicht könnte, also das ist wirklich wahnsinnig. Was natürlich auch noch so ein bisschen die Frage war, die spezielle Bindung, wie sie ja im Amadeus-Theaterstück und auch im Film dargestellt wird, zwischen Mozart und dem Salieri, die muss man ja auch gut überbekommen. Also, es steht okay, ein bisschen mit diesen beiden Darstellern, Tom Hulse und F. Murray Abraham. Und was sich eben ein bisschen so ergeben hat, dass die Szene, wo der alte Salieri gezeigt wird, so fährt ja der Film an, es gibt auch immer wieder während dem Film so Einblendungen vom alten Salieri, wie er eben die Geschichte erzählt. Und das sind die Szenen gewesen, die sie offenbar als erstes gedreht haben in Prag. Und darum ist der F. Murray Abraham wochenlang eingespannt gewesen, für die Szenen zu drehen. Der hat da irgendwie am Morgen um 4 Uhr aufstehen müssen. Er war dann 4 Stunden oder so in der Maske gewesen, für ihn alt zu machen. Natürlich jetzt bei der heutigen Bildqualität, die man auf Blu-ray und so hat, sieht man natürlich, dass er geschminkt worden ist und mit einem gewissen anderen Make-up-Effekt alt gemacht worden ist. Aber ich muss sagen, es sieht immer noch relativ cool aus. Also, man kann es ein bisschen vergleichen mit Back to the Future, wo man ja auch junge Darstellende älter gemacht hat, als sie sind. Aber auf jeden Fall ist der F. Murray Abraham ziemlich abgesondert gewesen von den anderen, also vom Rest der Crew. Und durch das ist er dann selber so ein bisschen zum Salieri geworden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Weil der Salieri im Film ist ja auch so ein bisschen ein Einzugänger, der so ein bisschen abgesondert vor allem so ein bisschen steht. Man sieht ihn immer so ein bisschen im Hintergrund, wie er alles beobachtet und seine Pläne schmiedet, wie er jetzt dem Mozart das Leid werken und so. Und nicht, dass jetzt der Abraham das auch hat wollen, das Leid werken, aber er ist wie so halt doch ein bisschen abgesondert gewesen. Und durch das passt es vielleicht wahrscheinlich auch so gut und darum überzeugt er auch so eher in seiner Rolle, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil es ihm eben wirklich so gegangen ist wie um Salieri. Er war so ein bisschen der Aussenseiter, der alles so ein bisschen von aussen beobachtet hat und nicht wirklich zum Ganzen gehört hat. Und darum funktioniert eben auch das komisch distanzierte und gleich irgendwie nahe Verhältnis zwischen Mozart und dem Salieri in diesem Film so gut. Weil der Mozart nimmt ja den Salieri so ein bisschen als Freund war, also jemand, wo er in seinen verzweifligsten Momenten irgendwie zur Rate ziehen kann. Und der Salieri ist ja eben genau der, der eigentlich Mozart das Leid werken will, nur dass der Mozart das nicht weiss. Und das kommt so gut über, also man spürt die distanzierte Nähe, sag ich jetzt mal. Es klingt völlig paradox, aber eben, es wirkt in diesem Film eben genau so, die distanzierte Nähe, die beiden miteinander haben. Das ist sicher auch durch das zustande gekommen, dass eben der F. Murray Abraham auch sonst vom Rest der Crew und insbesondere vom Tom Hulse ein bisschen entfernt war. Interessant ist vor allem das Verhältnis zwischen den beiden Charakteren in der letzten gemeinsamen Szene, die sie haben, wo der Salieri ja Mozart sein Requiem muss aufschreiben, Köchelverzeichnis 626 für alle Mozart-Nerds. Und der Mozart liegt in dieser Szene, ist er schon völlig krank, bleich, liegt auf seinem Bett und diktiert dem Salieri Noten, die er dann muss niederschreiben muss. Also für das Requiem, also das ist ja ein Mess für jemanden, der gestorben ist.
First bassoon to the trombone, what?
With the tenors.
Identical?
Of course, the instruments doubling the voices. Now, trumpets in timpani, no. Trumpets in D.
No.
Listen
no,
to me.
I don't understand.
Listen.
Und was man hier noch erwähnen muss, was ja auch interessant ist, das Requiem im Film ist vom Salieri in Auftrag gegeben worden an Mozart, nur dass der Mozart das nicht weiss. Aber da muss ich jetzt wirklich, glaube ich, schnell ein bisschen ausholen. Also es war so gewesen. Der Mozart, wie man es schon in Biografien gehört, ist relativ stark von seinem Vater gepusht worden. Seine Schwester übrigens auch, aber die spielt im Film jetzt hier keine Rolle, darum geht es jetzt hier um Mozart. Sein Vater hat geschaut, dass der Mozart musikalisch sich weiterentwickeln kann und der hat auch einen grossen Teil dazu beigetragen, dass der Mozart dann den Status bekommen hat, den er am Schluss hatte, als grossartiger Komponist und Musiker etc. etc. Wo der Mozart dann beim Erzbischof von Salzburg in Ungnade gefallen ist, ist er ja auf Wien gegangen, wo er probiert hat, Geld zu verdienen und unter anderem am Hof vom Kaiser wollte vorstellig werden. Und ist dort zu Wien unterwegs gewesen. Und irgendwann kommt aber der Vater eben auch auf Wien, wie man es dem Film sieht. Er steht dann dort vor seiner Wohnung. Und das ist schon ziemlich dramatisch inszeniert. Er sieht schon fast so ein bisschen aus wie ein Dämon mit seinem Gewand, das er aufhebt. Also ja, das ist fast so ein bisschen eine Dracula-eske Pose, ist mir gerade so in den Sinn gekommen, wo er so irgendwie seinen Umhang so auftut und dann so den Mozart und auch mit der Musik. Auch sehr dramatisch. Also man merkt schon, dass der Vater so eine bedrohliche, aber doch irgendwie wichtige Rolle gespielt hat im Leben von Mozart. Und eben, der Vater kommt dann auf Wien, möchte Mozart zurückholen auf Salzburg. Der Mozart bleibt aber dort zu Wien, hat dann eben auch gegen Willen von seinem Vater geheiratet. Und wo der Vater zu Wien ist, ziehen sie so ein bisschen um die Häuser, also der Mozart, seine Frau und der Vater. Und dann sind sie an einer Stelle, wo sie sich Kostüme irgendwo kaufen irgendwo. Und dann hat der Vater eben so ein Kostüm, das dann so wirkt wie ein Dämon mit langem Umhang und so eine komische dämonische Maske an hat. Also, und mit dieser Aufmachung gehen sie dann an eine Festlichkeit. Und dort ist der Salieri eben auch dabei. Beobachtet das Ganze aus der Distanz, so wie ganz vieles in diesem Film. Und irgendwann später geht eben der Vater von Mozart zurück auf Salzburg und Mozart erfährt dann im Film, wie auch im richtigen Leben, dass der Vater gestorben ist. Und Mozart ist dann völlig aufgelöst und der Salieri bekommt das mit über und erscheint dann bei Mozart vor der Tür und hat eben genau das Kostüm an, das der Vater von Mozart angehabt, also die dämonische Maske und den dämonischen Umhang, und gibt das Requiem in Auftrag als anonymer Auftraggeber. Und im Film hat der Salieri so das Ziel im Hinterkopf, dass er möchte, dass der Mozart das Requiem fertigstellt. Dann würde der Mozart abmurksen und das Requiem auf Mozarts Beerdigung aufführen und als seine eigene, also als Salieri, seine Komposition bezeichnen. Und der ganze Auftritt vom Salieri in diesem Kostüm, der Mozart weiss natürlich nicht, wer sich hinter der Maske und dem Umhang versteckt, der ist völlig aufgelöst, fühlt sich irgendwie vom Geist von seinem toten Vater verfolgt und tut sich darum auch sehr schwer mit der Fertigstellung von diesem Requiem. Und am Schluss, wo der Mozart quasi schon fast im Sterben liegt, erkrankt mit der Infektionskrankheit, die man ihm ja diagnostiziert hat, beziehungsweise im Film eben wird suggeriert, dass der Salieri ihn vergiftet hat, aber da kommen wir später noch dazu. Aber eben im Film liegt der Mozart auf jeden Fall auf dem Bett, ist im Schwitzen bleich und tut dem Salieri die Noten diktieren und der Salieri schreibt dann das Requiem fertig. Und dort kommt eben auch so der Verdacht auf, dass der Salieri den Mozart vergiftet haben könnte. Wie gesagt, die offizielle Diagnose lautet hitziges Frieselfieber, wie es so schön steht auf der Salzburger Webseite. Aber der Film hat dazu geführt, dass in ganz vielen Köpfen der Leute manifestiert war, der Salieri hat den Mozart umgebracht. Ich meine, wir haben es vorhin gehört.
He killed Mozart!
Und der Film fängt ja genau so an. Man hört den Salieri, wie er schreit, schon im gestandenen Alter, er hat den Mozart getötet. Und später, er ist ja im Gespräch mit einem Geistlichen, wo er ja die ganze Geschichte von Mozart erzählt, da in ihrem Haus, erzählt er eben, was sein Plan war, ursprünglich.
My plan was so simple. First I must get the death mass, and then I must achieve his death.
Und eben, das suggeriert dann, dass der Salieri eigentlich den Mozart vergiftet hat, dass es dann nicht einfach eine Infektionskrankheit gestorben ist, sondern effektiv vergiftet ist worden vom Salieri, zumindest im Film, aber man sieht jetzt nicht, dass er ihm irgendwie in Getränke oder ins Essen irgendwie Gift reinmischt oder so. Man tut sich das so ein bisschen zusammenreimen unter das, dass der Salieri am Anfang schreit, Mozart, I killed Mozart! Und dann der Plan, den er am Geistlichen erzählt, den er hatte oder vorhin gehört hat, wird das eben dann so ein bisschen nicht sehr subtil mit auf den Weg gegeben, dass der Salieri eigentlich den Mozart umgebracht hat.
Mozart! We'll give you a session!
Das war aber nicht ein Hirngespinst von Peter Schaeffer in seinem Theaterstück 1979. Das geht offenbar schon zurück ins 19. Jahrhundert. Der russische Dichter Alexander Puschkin, der hat in seinem Theaterstück Mozart und Salieri, wo dann später auch die Oper von Nikolai Rimsky-Korsakow entstanden ist, dort hat der schon das Gerücht oder den Mythos in die Welt gesetzt, dass der Salieri den Mozart umgebracht hat. Und das hat eben auch Peter Schaeffer übernommen für sein Theaterstück und ist dann auch im Film verwendet worden, 1984. Scheinbar aber eben, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, sei der Mozart an einer einfachen, Anführungszeichen, Infektionskrankheit gestorben. Der Salieri, der wird von Zeitzeugen von damals völlig anders beschrieben, als er im Film dargestellt wird, nämlich als gemögiger Typ, würde man jetzt auf Berndeutsch sagen. Selber war er auch sehr angesehen, er war musikpädagogisch unterwegs, er hat sogar einen von den Mozart-Söhnen musikalisch unterrichtet. Und er hat überhaupt keinen Grund gehabt, auf Mozart so neidisch zu sein, wie es im Film dargestellt wird. Also natürlich hat es auch eine gewisse Rivalität gegeben, aber auch eine so eine gesunde Rivalität, wie wir das ja auch kennen aus unserem, sage jetzt mal, Arbeitsalltag vielleicht, oder wenn wir irgendwie künstlerisch unterwegs sind, dass man sich ja auch immer so ein bisschen mit den Mitstreiterinnen und Mitstreiter vergleicht und schaut, habe ich es vielleicht ein bisschen besser gemacht oder hat jetzt die Person vielleicht das künstlerisch besser umgesetzt als ich und so. Aber eben, da gibt es ja nichts dagegen zu sagen, oder? Das ist ja ganz normal und das soll scheinbar auch zwischen Mozart und dem Salieri so gewesen sein. Was auch nicht ganz so stimmt, ist, dass der Salieri ein Einzelgänger war. Wird ja im Film auch so dargestellt. Ich meine, er ist immer meistens so ein bisschen im Hintergrund, wird er gezeigt, wie er alles so ein bisschen beobachtet und seine Intrigen spinnt und so. Das soll alles auch gar nicht wahr sein, weil der Salieri hat, glaube ich, so nebenbei ein bisschen mehr zu tun gehabt, als nur Mozart nachzustellen. Er war zum Beispiel auch verheiratet, was im Film jetzt zum Beispiel ganz ignoriert wird. Und ja, wird, glaube ich, die Darstellung im Film dem Salieri nicht ganz gerecht. Und ich glaube auch, die Darstellung im Film, weil sie dann so ein bisschen Mainstream gekommen ist, haben ganz viele Leute eben das Gefühl gehabt, der Salieri war ein Drecksau gewesen, hat den Mozart umgebracht. Und so viel ja mitbekommen, habe ich, glaube ich, mal gehört. Das muss ich jetzt schnell ein bisschen Anführungszeichen setzen, weil ich das nicht mehr überprüfen kann, ob das wirklich so ist. Aber ich habe gemeint, ich habe gehört, dass da die Nachfahren vom Salieri ein bisschen drunter gelitten haben, einfach durch die Art und Weise in dem Film, beziehungsweise vorher schon im Theaterstück, beziehungsweise vorher in der Oper und im Theaterstück, was es schon vorher gegeben hat, ein bisschen zwiespältig dargestellt worden ist und so. Und das soll ja nicht der Wahrheit entsprochen haben, wenn man den Beschreibungen oder die Beschreibungen nachschaut von den Zeitzeugen, wie sie den Salieri beschrieben haben. Was auch so ein eine Ungenauigkeit ist, ja, würde ich sagen, oder besser gesagt, völlig falsch ist, dass der Salieri Mozart das Requiem in Auftrag hat gegeben. Das hat man auch so dazu gedichtet. In Wahrheit soll es ein Graf gewesen sein, der das Requiem Mozart in Auftrag gegeben hat für die Beerdigung von seiner Frau, also die Frau vom Graf. Und der hat das geheim gehalten, dass der Mozart das Requiem schreibt, weil der scheinbar so ein bisschen die Angewohnheit hatte, fremde Werke im Nachhinein als seine eigenen rauszugeben. Macht ja irgendwie auch noch Sinn, weil das ist ja dann auch ein indirekter Plan vom Salieri. Und er verfolgt im Film Amadeus, warum das er anonym bei Mozart das Requiem in Auftrag gibt. Und dass der Mozart auf dem Sterbebett am Salieri die Noten diktiert hat, das sei scheinbar auch nicht richtig, weil der Salieri, das sei gar nicht dabei gewesen, wo der Mozart ist gestorben. Also eben, es gibt etliche Ungenauigkeiten, was die ganze Geschichte angeht und auch die Darstellung von Mozart selber. Vor allem habe ich mich gefragt, ob das schrille Lachen hier tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ja, der Mozart mit dem schrillen Lachen und auch sonst, wie der Mozart dargestellt wird, als schrillen, vulgären Typ. Man muss da sagen, so falsch ist das gar nicht, die Darstellung. Scheinbar kann man das in Briefen nachweisen, dass der Mozart tatsächlich einen Hang hatte, so ein bisschen zu vulgärer Sprache und auch Fäkalhumor, was im Film zum Beispiel sehr zelebriert wird, ihnen so darzustellen, was dort aber effektiv zu kurz kommt, ist, dass der Mozart auch eine sehr starke intellektuelle Ader hatte. Ich meine, nebst dem, dass er ein fantastischer Musiker und Komponist war, hat er scheinbar auch mehrere Sprachen geredet. Er war für Philosophie und sonst Geisteswissenschaften sehr empfänglich und hat sich dafür interessiert. Und ja, darum ist die Darstellung im Film vielleicht auch ein bisschen zu fest auf diesen vulgären, schrillen Typ runtergebrochen. Und er wird dem Mozart doch ein bisschen unterstellt, dass er eigentlich gar nicht viel müssen machen. Im Film wird es ein bisschen so dargestellt, dass ob er von Gott gegeben, so ein bisschen die Fähigkeit bekommen hat, die Musik zu schreiben. Also eigentlich ein Wunderkind war und nicht viel müssen machen. Aber der Mozart hat scheinbar gebügelt wie ein Tier. Wie gesagt, sein Vater hat ihn gepusht und hat auch wollen, dass sein Sohn dementsprechend auch übt. Er hat eine gute Ausbildung geschickt. Logischerweise hat er ein unglaubliches Talent gehabt, weil sonst wäre er niemals zu dem Komponist geworden, der am Schluss war. Aber da war, glaube ich, auch wirklich ein relativ grosser Bügel dahinter gewesen und sehr viel Blut muss er auch geschwitzt haben, was sich dann vermischt hat mit dem Talent. Was dann noch dazu kommt, ist das gute Gedächtnis, dass er in Musik hätte können denken. Also er hat das Zeug nicht müssen spielen, sondern hat die Melodien schon gehört, bevor er sie überhaupt auf Notenpapier geschrieben hat. Und das alles zusammen hat auch wirklich auch dazu geführt, dass der Mozart so ein wahnsinnig krasser Komponist ist worden und auch heute immer noch als einer der grossen Popstars aus der klassischen Musik gilt. Etwas Letztes, was ich noch schnell ansprechen möchte, sind die Perücken. Die fallen ja in diesem Film natürlich sehr auf. Also gerade für uns heutzutage ist es natürlich sehr interessant, das zu beobachten, wie die alle mit ihren gepflegten, weissen, grauen Perücken durch die Gegend stolzieren. Und das sind scheinbar auch ein bisschen eine falsche Darstellung, also zumindest, dass der Mozart angeht, dass der permanent irgendwelche schrillen Perücken auf dem Kopf hatte. Der hat gar nicht wirklich Geld ausgegeben, so für Perücken. Er hat mehr so ein bisschen aus seiner eigenen Frise gehabt, also aus den Haaren, die er sowieso hatte, hat er sich Frisen gemacht, aber Perücken an sich hat, glaube ich, nicht so viel getragen. Was die anderen Charaktere im Film angeht, das kann ich nicht sagen. Aber bei Mozart zumindest ist das, glaube ich, auch so eine falsche, in Anführungszeichen, Darstellung in diesem Film. Ja, das wären so ein paar Mythen rund um Mozart und Salieri und so weiter, die durch den Film die Runde gemacht haben. Ist halt einfach eine überspitzte Darstellung, wie man es halt auch einfach macht in Filmen. Und es macht durchaus ja auch Sinn, weil der Film ja eigentlich die Mozart-Geschichte aus der Sicht von Salieri erzählt, macht es ja auch durchaus Sinn, das Ganze ein bisschen überspitzt darzustellen, weil der Salieri ist ja der Ansicht gewesen, beziehungsweise der Mozart hat ja auf ihn gewirkt, so wie ein junger, wilder Punk, wo irgendwie so alles so in Schoss geschmissen wird, ohne dass er viel dafür muss machen. Und darum wird er auch aus der Sicht von Salieri halt auch so übertrieben hyperaktiv und still dargestellt. Ja, das wären so ein paar Mythen gewesen, rund um Mozart und seine Beziehung zum Antonio Salieri. Es gäbe noch ganz viel mehr. Wenn ihr euch noch ein bisschen vertiefen in diesem Thema, dann könnt ihr das sehr gerne machen. Ja, die Informationen so ein bisschen zusammengekratzt, wo ich sie gut gefunden habe. Aber einen Beitrag möchte ich euch gerne ans Herz legen. Und zwar ist der SRF-Sendung Künste im Gespräch gelaufen. Die hat sich im September schon mal intensiv mit dem Thema Mozart beziehungsweise Amadeus und Mythen, die daraus entstanden sind, befasst. Und auch diesen Link, den tue ich euch natürlich sehr gerne in die Show Notes.
Quelle dazu findest du in den Show Notes.
Ja, dann kommen wir langsam so ein bisschen zum Resümee, wie man so schön sagt. Warum habe ich diesen Film überhaupt ausgewählt? Ja, einerseits, weil er 40 Jahre Jubiläum feiert, dieses Jahr, und andererseits Asche über mein Haupt. Ich habe diesen Film vorher noch nie gesehen. Ich habe ihn zwar schon ewig in meinem Filmregal, also wo alle DVDs und Blu-rays sind, habe aber bisher noch nie geschaut. Und jetzt habe ich gefunden, anlässlich von dem 40. Geburtstag möchte ich doch den Film endlich mal schauen und dann auch noch eine Podcast-Aufnahme machen dazu. Wie gesagt, es ist keine Biografie über Mozart im herkömmlichen Sinn. Es spielt in den letzten, ja, für ich sage, 10 Jahren wahrscheinlich von seinem Leben, wo er zu Wien verbracht hat. Und die ganze Geschichte wird eben nicht aus der Sicht von Mozart oder sonst jemandem erzählt, sondern aus der Sicht von Salieri. Und das ist ein interessanter Blickwinkel und darum kommt es vielleicht auch zu diesen gewissen Ungenauigkeiten und so, die man sich erlaubt hat, aber hat dazu auch geführt, wie dass wahrscheinlich der Film nicht so, wie der Miloš Forman am Anfang befürchtet hat, eine langweilige Biografie wird, sondern eine sehr spannende Geschichte. Und auch heute noch, also 40 Jahre später, relativ interessant ist zum Schauen, obwohl das Stück Film im Director's Cut, also das ist die Version, die der Miloš Forman später noch mal rausgegeben hat, die ein bisschen länger ist als die Ursprungsfassung, also fast 3 Stunden dauert und trotzdem überhaupt nicht langweilig ist. Gibt es Sachen, die ich mir auch schenken konnte? Ja, also das mit dem alten Salieri habe ich ein bisschen schade gefunden, weil für mich haben echt die Szenen, die da zwischendurch alles so eingestreut werden, wo man den alten Salieri wieder sieht, wie er dem Geistlichen die Geschichte von Mozart erzählt und so, das hat mich immer so ein bisschen draus gerissen. Ich glaube, lieber so eine stringentere Geschichte gesehen hat. Oder vielleicht, dass man einfach am Anfang der alte Salieri sieht, wie er im Irrenhaus hockt und dem geistlichen Geschichte von Mozart erzählt und vielleicht am Schluss nochmal zu ihm zurückschnitt. Aber nicht unbedingt, dass man permanent immer wieder daran erinnert wird, hey, das ist übrigens Geschichte, wie sie aus der Sicht von Salieri erzählt wird. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Entschuldigung von den Filmemachern, so zum zeigen, hey, wir sind uns bewusst, dass das nicht akkurat Mozart-Geschichte ist, aber wir erzählen es eben aus der Sicht von Salieri. Aber eben, für mich hätte das gar nicht unbedingt müssen sein. Man hätte am Anfang schnell können zeigen, ah, I killed Mozart, und er ihn, wie er dem Geistlichen die Geschichte erzählt, und er einfach alles so schön aneinander, einfach in der Geschichte zurück, wie die abgelaufen soll sein, in Anführungszeichen. F. Murray Abraham, total super in diesem Film, also berechtigter Oscar-Gewinner, würde ich in dem Fall sagen. Was der Tom Hals angeht, der macht seinen Job auch relativ gut. Also er sagt, man hat einen Darsteller gebraucht, der möglichst unauffällig aussieht. Und das hat man mit ihm, glaube ich, auch ein bisschen geschafft. Ja, wenn man den Mozart wirklich schrill und punkig möchte darstellen, glaube ich, die Wahl gut getroffen. Und er macht das auch relativ gut. Also ich habe vor kurzem mal mit einer Kollegin über den Film geredet, also von wegen, sie hat gefragt, ja, und eben, gell, krass, Salieri und so. Und ich habe gesagt, Salieri ist für mich irgendwie so ein bisschen plötzlich zurückgefallen. Weil mir ist echt der Mozart nach einem Weile so ein bisschen auf den Sack gegangen, weil er halt mit seinem blöden, schrillen Lachen und seiner so ein bisschen übertriebenen Art und Hyperaktivität habe ich so gedacht, oh boy, oder? Aber das ist genau das, was der Film auch beabsichtigt, dass man den Mozart so zeigt. Und von dem her hat es einfach auch gut funktioniert, muss ich im Nachhinein sagen. Und darum der Tom Hals, die Idealbesetzung für den Film, darum erstaunt es mich umso mehr, dass dann her so ein bisschen in Vergessenheit ist geraten, schon fast ein bisschen. Aber wie gesagt, man hat normal noch gesehen bei Mary Shelley's Frankenstein von Kenneth Branagh. Und sonst hätte ich ihn nicht mehr so in Erinnerung, so prägnante Rolle, die ich mich möchte erinnern, sehr die gespielt hatte. Aber eben ja, zumindest im Amadeus hätte er können brillieren, das hat er gut gemacht und darum für mich sicher auch das Daumen hoch. Über eine dritte wichtige Figur möchte ich auch noch gerne kurz reden. Constanze, habe ich ja vorhin schon versprochen. Constanze Weber, die Mozart ja gegen Willen von seinem Vater geheiratet hat, zu Wien anfangs 1780er Jahre. Die hat ursprünglich von Meg Tilly gespielt werden. Die hat, glaube ich, auch schon mit der Dreharbeit angefangen. Und sie hat dann in Prag mit irgendwelchen Kindern auf der Strasse geschuttet und hat sich einen Bänderriss zugezogen. Was bedeutet hat, dass sie für mehrere Wochen ausgefallen wäre. Und dann hat man die Dreharbeiten unterbrechen müssen. Und rein finanziell ist das nicht drin gelegen. Und darum hat man die Constanze umsetzen. Und darum ist sie jetzt Elizabeth Barrett geworden, die dann zumal zarte 20-jährig war. Und ich muss sagen, sie hat mich so ein bisschen gestört in diesem Film. Da kann sie nicht viel dafür, weil sie hat eigentlich ihre Sache relativ gut gemacht. Aber sie hat halt mit ihren 20, wo sie war, gleichwohl ein relativ kindliches Gesicht. Also ich habe immer so 10, 12-Jährige gesehen und das hat mich immer so ein bisschen verstört, so fast ein bisschen, also das Gefühl gehabt, Mozart da mit einer Minderjährigen, aber das ist mehr so, wie sie gewirkt hat. Sonst hat sie, wie gesagt, ihre Sachen eigentlich relativ gut gemacht gehabt. Sie ist ja, glaube ich, so, hat sich durchgesetzt gehabt gegen eine andere, die vorgesprochen hat. Ich glaube, so ein paar Tage haben sie Probeaufnahmen gemacht und Zeug und Sachen und dann haben sie sich für sie entschieden, also für die Elizabeth Barrett, weil sie scheinbar ein bisschen weniger hübsch war als die andere, weil sie halt Constanze eben nicht allzu hübsch hat dürfen aussehen. Aber eben von mir sieht sie wirklich ausgesehen wie ein Kind. Und das hat mich so ein bisschen daraus gerissen aus dem ganzen Film. Das ist, glaube ich, das Problem, das einfach ich hatte. Und das möchte ja niemandem irgendwie aufschnurren. Aber einfach so für mich hat sie durch das nicht ganz funktioniert, obwohl sie eben, wie gesagt, eigentlich ihren Job relativ gut gemacht hat. Wer definitiv den Job auch fantastisch gemeistert hat, sind die, die Sets und Kostüme gemacht haben. Also ich hatte an keinem Moment oder an keinem Ort in diesem Film irgendwie zweifelt, dass wir uns im 18. Jahrhundert befinden. Eben schon nur Prag als Setting. Habe ich zum Beispiel nicht gewusst, bis ich das Making-of gesehen habe. Du hast wirklich das Gefühl, du tauchst komplett ein in die andere Zeit, obwohl wir das natürlich nicht wissen, rein aus Erfahrung oder so, wie wir das alles nicht erlebt haben. Aber ich bin wirklich in diesen knappen drei Stunden, die der Film dauert, bin ich völlig in dieser Zeit gefangen gewesen und ich hatte keine Sekunde irgendwie gehabt, wo ich so ein bisschen daraus rausgerissen wäre worden und das Gefühl hatte, ich befinde mich ja hier in einem Film, der inszeniert wurde in den 1980er Jahren und vor einer Zeit erzählt, die schon lange vorbei ist, überhaupt nicht. Ich habe mich wirklich völlig verloren in diesem Setting und in diesen Kostümen und allem. Und damals ein grosses Kränzli, obwohl sie es sicher nicht nötig haben, weil ausgezeichnet worden sind sie ja sowieso. Aber gleich, fantastische Arbeit. Auch die Inszenierung von Miloš Forman hat da natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass man sich völlig verliert, oder mir geht es zumindest so, in dieser Geschichte, in dieser Zeit und noch in dieser Musik und allem. Der Soundtrack hat über 30 Stück, wo zumindest angespielt wurden, nicht alle natürlich ausgespielt und so, zum Teil von Mozart, von Salieri und anderen Komponisten. Und wenn man jetzt den Soundtrack, den sie gebraucht haben für den Film, alles in voller Länge würde hören, würde das selber schon fast so lange dauern wie der ganze Film, also 2 Stunden 50, was irgendwie auch so eine nette Anekdote finde. Und eben die Musik, die sie ja beabsichtigt hat, die Musik taubt Rolle spielt in diesem Film, das haben sie wunderbar inszeniert. Ich meine schon nur in dieser Schlussszene oder kurz vor Schluss, wo der Mozart die Noten diktiert für sein Requiem und der Salieri die runter muss oder auf Papier muss bringen, wie man im Hintergrund schon gehört, wie das Stück fertig tönt. Das ist wirklich wahnsinnig, wie das umgesetzt worden ist und von mir her wirklich auch da, boah, Chapeau, also Man kann Angst haben, so ein Kostüm schinken und so schwerfällig überhaupt nicht. Das ist eine kurzwillige, wahnsinnig tolle Erfahrung gewesen jetzt. 40 Jahre nachdem sie rausgekommen ist, habe ich noch endlich mal gesehen. Und ich bin froh, darum habe ich ihn endlich auch mal geschaut. Und ich bin irgendwie auch froh, habe ich mir ihn gespart. Weil rein beruflich bin ich jetzt auch ein bisschen mehr mit klassischer Musik konfrontiert, in Anführungszeichen, oder darf mich ein bisschen mehr mit klassischer Musik beschäftigen. Und darum hat es jetzt gepasst, den Film endlich mal zu schauen. Und ja, also ich bin eigentlich auf eine Art und Weise sehr hin und weg, weil ich möchte ja auch gerne begeistert werden von Filmen. Auch wenn ich hier in diesem Podcast jemanden die auch mal gerne ein bisschen rauslasse über Filme, ich habe es eigentlich schon lieber, wenn ich Filme geniessen kann und Freude habe und dann darüber schwärmen kann, als dass ich sie verreissen kann. Und darum, Amadeus hat überhaupt keinen Verriss verdient, und verdient hat er aber hingegen all die Auszeichnungen, die er 1985 bekommen hat. Wie gesagt, 8 Oscars hat er bekommen. Der Film mit den meisten Auszeichnungen in diesem Jahr. Besten Film hat er bekommen, beste Regie, besten Hauptdarsteller. Was dort noch witzig ist, ist, dass der Tom Hulse und der F. Murray Abraham beide nominiert waren, und der F. Murray hat dann den Oscar gewonnen. Aus meiner Sicht berechtigt. Die Frage ist jetzt an dieser Stelle, wie wäre es rausgekommen, wenn jetzt der Tom Hulse nicht als bester Hauptdarsteller, sondern als bester Nebendarsteller wäre nominiert gewesen? Hätte er den Oscar auch gewonnen? Das sei mal dahingestellt, wissen wir nicht. Was noch Oscars bekommen hat, ist das Szenenbild, das Kostümdesign, das Make-up, der Ton und das adaptierte Drehbuch, was ja lustig ist, weil der Peter Schaeffer ja sein eigenes Theaterstück adaptiert hat, für das Drehbuch zu schreiben für den Film. Ja, das wären also die Auszeichnungen, die der Film bekommen hat. Zu Recht natürlich, weil eben das Szenenbild, das Kostüm und alles habe ich auch schon gelobt gehabt, das Make-up. Also wirklich eine rundum gelungene Sache. Und auch heute noch eben ein Filmerlebnis, das ich auch euch würde empfehlen, wenn ihr irgendwie an den Film kommt. Ich bin noch schnell schauen. Leider ist er aktuell in keinem Streaming-Dienst verfügbar. Aber wenn ihr euch so ein bisschen auf das könnt einlassen, gerne so eine Reise weit wagen, jetzt 18. Jahrhundert, ins Wien vom 18. Jahrhundert und auch die Musik von Mozart gern hat, oder es ist nicht ganz abgeneigt Zeit gegenüber klassischer Musik, dann lohnt sich so, wenn ihr ein paar Räppchen für den Film ausgebt, für den können zu schauen, weil es lohnt sich definitiv. So, das wäre jetzt der kurze Abriss gewesen zu dem 40-Jahr-Jubiläum vom Film Amadeus. Nicht mal eine Stunde zu dauern, wird dem Film auch nicht gerecht und auch nicht dem Leben von Mozart, habe ich am Anfang schon erwähnt. Aber ja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, hat es euch hoffentlich angespornt, den Film mal zu schauen. Und wenn ihr ihn gesehen habt, hoffe ich, ihr seid nicht ganz enttäuscht von meinen Ausführungen. Ich habe nicht zu viel weggelassen. Aber wie gesagt, man muss ja das alles immer ein bisschen schön runterbrechen, so auf gebige Portionen, die man gut verdauen kann. Und ich hoffe, das ist mir einigermaßen gelungen. Auf jeden Fall freut es mich, dass ihr auf die Folge geklickt. Wie geht es jetzt weiter bis Ende Jahr? Es sind ja noch 2,5 Monate, die wir noch vor uns haben bis Ende Jahr. Da gibt es sicher noch die eine oder andere Filmsonderfolge, wo ihr euch darauf freuen könnt. Was ich schon ganz konkret anteasen kann, ist Ende Oktober, zwar nicht auf diesem Kanal, aber auf einem Kanal von jemandem, der hier auch schon zu Gast war, gerade zuletzt im Summer of Love, da haben wir zusammen über Clerks 2 geredet. Ein Liebesfilm von ein bisschen anderer Art, aus der Sicht vom Trash-Taucher. Und ich bin jetzt endlich auch mal bei ihm eingeladen gewesen, das erste Mal überhaupt, und ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit ihm durfte reden über den schlechtesten Horrorfilm von allen Zeiten. Ja, welcher Film das könnte sein, das verrate ich euch jetzt noch nicht, aber ihr könnt die Folge bei ihm hören. So rund um den 31. Oktober sollte die erscheinen auf dem Kanal vom Trash-Taucher. Und ja, eben, wie gesagt, auf den Filmsünder bleibt ihr auch immer schön unterhalten. Was genau als nächstes kommt, weiß ich noch nicht, aber lasst mich doch überraschen. Für mich selber wird es auch eine Überraschung. Mal schauen, ob es da irgendwo noch so einen Geniestreich gibt, wo ich dann unbedingt darüber reden will.
Is it not good?
It is miraculous.
Okay, that's a wrap.